Wir hatten, als wir die Plädoyers gehalten haben, gemerkt, es ist wichtig, dass wir das auch festhalten, dass das eben nicht nur einmal im Gerichtssaal gesagt wird, die Verfahrensbeteiligten können hören, die anwesentliche Öffentlichkeit und die Medienvertreter, sondern dass es doch da sein sollte, um nachgelesen werden zu können und um klarzumachen, wirklich, was sind die Fragen der Angehörigen gewesen, was ist davon aufgeklärt worden und vielmehr, was ist davon alles nicht aufgeklärt worden. Und unsere große Sorge war, dass mit dem Urteil dann ja so eine Art Schlussstrich gezogen werden soll unter die Aufklärung. Und um das ja dem entgegenzuwirken, haben wir gesagt, wir wollen das Buch veröffentlichen und zwar schon bevor das Urteil überhaupt in München fallen wird.
Mit einem Blick in die ersten Seiten des Buches Kein Schlusswort, da fällt schon auf, dass an dem Buch nun neben Elif und Gamze Kubacik vor allem Nebenklagevertreter und Vertreterinnen von Betroffenen des Nagelbombenanschlags in der Kolbstraße in Köln und des Mordes an Mehmet Kubacik aus Dortmund und eines Raubüberfalls in Chemnitz vertreten sind. Wie kam es dazu und wie sieht da so eine gemeinsame Perspektive der unterschiedlichen Nebenklagevertreter und Vertreterinnen auf den NSU Prozess und komplex aus?
In München gab es eine ganze Reihe von Nebenklagevertretern und Vertreterinnen, die aktiv versucht haben, das Verfahren zu gestalten. Diejenigen, die jetzt hier das Buch veröffentlicht haben, das ist davon eine Gruppe, bei Weitem nicht alle. Und wir haben versucht, weil wir schon im Verfahren auch lange Zeit zusammengearbeitet hatten, eine gemeinsame Perspektive auf die Aufklärung hatten, weil auch unsere Mandanten die gleiche Forderung an Aufklärung hatten, nämlich eine, die über das hinausgeht, was in der Anklageschrift von der Bundesanwaltschaft festgeschrieben ist, den Wunsch zu sagen, wir machen unsere Plädoyers auch zumindest zum Teil aufeinander aufbauend und haben die auch entsprechend vorgetragen in München. Die sind hintereinander vorgetragen worden, sodass klar war, hier gibt es eine Entwicklung, einen inhaltlichen Bezug und wir haben auch einen ähnlichen Ansatz. Zum Beispiel haben wir eine ähnliche Vorstellung davon, wann hat sich der NSU gegründet und haben das in den Plädoyers immer wieder dargelegt an verschiedenen Stellen, diese inhaltlichen Gemeinsamkeiten und die Aufklärungsansprüche auch, die wir da vertreten.
Und wenn wir uns jetzt die Nebenklageplädoyers anschauen und Sie erzählen, dass Sie da eine gemeinsame Perspektive eben teilen, wie unterschiedlich waren denn noch so Umgänge von Seiten der unterschiedlichen Nebenklagevertreter und Vertreterinnen mit dem Prozess oder wie vielleicht auch abweichend waren da auch so die Plädoyers von Nebenklagevertreter und Vertreterinnen?
Es gab natürlich dann in den Plädoyers ganz unterschiedliche Perspektiven, wieder individuellerweise, die aber auch abhängig davon waren, was eben die Mandanten denen auch besonders wichtig war. Es gab Plädoyers, die haben sich zum Beispiel sehr stark auf die Folgen der Tat bezogen. Das ist zum Beispiel das Plädoyer von dem Kollegen Carsten Ilius, der Elif Kubacik vertreten hat, die Witwe von Mehmet Kubacik, der sehr ausführlich dargelegt hat, was hieß der Mord eigentlich für sie? Und nicht nur der Mord, sondern eben in der Nachfolge auch die polizeilichen Aufklärungen, die immer wieder Mehmet Kubacik in den Blick genommen haben und die Familie in den Blick genommen haben, als mögliche Motivsuche, die immer wieder unterstellt haben, er sei in irgendeine Form von organisierter Kriminalität verstrickt gewesen und das sei der Grund für den Mord, die der Familie unterstellt haben. Sie würden nicht an der Aufklärung mitwirken, sie würden irgendwas geheim halten vor der Polizei. Die Folgen, die diese Art der Ermittlung hatte, auch die dadurch herbeigeführte Stigmatisierung in der Öffentlichkeit, das hat zum Beispiel Carsten Ilius sehr ausführlich in seinem Plädoyer dargestellt. Da ich einen jüngsten Sohn vertreten habe, der jetzt selber nicht in der Öffentlichkeit stehen wollte, dass ich mich auf Fragen übergeordneter Art und Weise bezogen habe. Fragen, was wusste zum Beispiel der Verfassungsschutz? Was hätte mit dem Wissen eigentlich aufgeklärt werden können? Hätte der NSU festgenommen werden können? Hätten die Taten verhindert werden können? Das sind eben so grundsätzlichere Fragen, die ich dann in meinem Text behandelt habe.
Es gab ja insgesamt mehr als 90 Nebenkläger und Klägerinnen, die vertreten wurden eben von 60 Rechtsanwälten, Anwältinnen, also so insgesamt gesehen. Und nun nahmen auch die Nebenklageplädoyers im Prozess viele Verhandlungstage ein. Und so wurde dann auch so eine Dimension ersichtlich der Recherchen und Offenlegungen durch die Nebenklage, was der NSU sozusagen an Taten vollbracht hat, was sich dahinter für ein Netzwerk vermutlich befunden haben sollte und was aber an Aufklärung noch fehlt, beispielsweise eben dieses Netzwerk da auch genauer zu durchleuchten. Nun, gerade in Bezug darauf, wie viel Raum so Nebenklageplädoyers und Anträge der Nebenklage eingenommen haben in so einem Prozess und das eben dann auch Angehörige der Opfer im Prozess auch mitgesprochen haben, gab es ab und an auch mal so einen, also ich würde jetzt nicht gleich sagen eine Kritik, aber eine Überlegung, ob so ein Prozess durch so eine groß aufgestellte Nebenklage nicht auch vielleicht sehr moralisch überladen wird und wie es da möglich ist, noch sehr bei den juristischen Tatsachen zu bleiben. Was meinen Sie, wie reagieren Sie vielleicht auf so eine Bedenken, wenn man sich anschaut, welchen Einfluss eine Nebenklage auf einen Prozess nehmen kann, am Beispiel des NSU-Prozesses?
Diese Diskussion gab es immer wieder. Meiner Ansicht nach ist es gerade jetzt in Bezug auf das NSU-Verfahren nicht gerechtfertigt. Das sind einmal zwei Aspekte. Man muss sehen, dass bis zu den Plädoyers der Nebenklage wir zwar durch Anträge, Erklärungen immer wieder versucht haben, unsere Perspektive in das Verfahren zu bringen, die Aufklärung, die wir gefordert haben, auch tatsächlich durch juristische Schritte einzufordern im Verfahren, auch durch Befragungen von Zeugen zum Beispiel. Letztendlich, wenn man sich das anguckt, hat aber die Dauer des Verfahrens mit diesen Prozesshandlungen relativ wenig zu tun. Das hat eher was damit zu tun, dass Beate Zschäpe sich irgendwann entschlossen hat, auszusagen und dass das ganze Verfahren enorm verzögert hat. Es hat damit zu tun, dass das Gericht tatsächlich sehr bedächtig, muss man sagen, nach ungefähr 2,5 Jahren angefangen hat zu verhandeln, sich sehr viel Zeit gelassen hat für Anträge, dass es immer wieder auch Anträge gab von der Verteidigung, vor allem Befangenheitsanträge, die das Ganze verzögert haben und dass es nicht an der Nebenklage lag. Das andere ist, was Sie moralische Aufladung genannt haben, das kann durchaus ein Problem sein in einem Verfahren, sehe ich aber hier im NSU-Verfahren überhaupt nicht. Zum einen ist es so, dass bis zu den Plädoyers überhaupt nur von den ermordeten Familien 4 Familien oder Vertreter von den Familien als Zeugen gehört worden waren. Das heißt, bis zu den Plädoyers gab es 6 Familien, die überhaupt noch nicht mal die Chance gehabt haben, in diesen ganzen Verhandlungstagen zu Wort zu kommen und darzulegen, welche Auswirkungen der Mord und auch später die Ermittlungen gehabt haben. Insofern spielte da die Perspektive der Angehörigen bis zu den Plädoyers eine wirklich nur eine sehr untergeordnete Rolle. In den Plädoyers dann hatten sie die Chance, das darzulegen. Diejenigen, die das wollten, das haben bei Weitem nicht alle davon Gebrauch gemacht, sondern es haben, glaube ich, nur 6 Nebenkläger und Nebenklägerinnen selber was gesagt. Es haben auch nur 40 Anwälte der Nebenklage überhaupt plädiert. Aber der Fokus war in der Regel nicht auf die Angeklagten gerichtet. Es gab einige Plädoyers, die sich mit dem beschäftigt haben, aber der Fokus war auch von den Angehörigen darauf gerichtet, was hat der Mord für sie bedeutet, aber vor allem auch, was haben die Ermittlungen, die anschließenden, für sie bedeutet. Weil das ein Aspekt war, der immer auch im Verfahren hinten runtergefallen war. Und unsere Plädoyers haben sich auch damit beschäftigt, maßgeblich, was gab es insgesamt für Unterstützerstrukturen, was gab es für ein Netzwerk um den NSU drumherum, der jetzt für die Angeklagten, war das jetzt weder positiv noch negativ. Wir haben uns damit beschäftigt, was wusste der Verfassungsschutz eigentlich, was wusste die Polizei, warum wurde nicht eingegriffen, warum sind Akten vernichtet worden, diese ganzen Fragen, die sich ja stellen. Das hat aber alles nichts mit einer moralischen Aufladung zu tun, sondern eben eher mit Fragen, die darüber hinausgehen, die zum Teil die Verteidigung selber auch aufgegriffen hat, wenn auch immer nur so am Rande. Deswegen würde ich hier sagen, nein, es ist ganz klar, das Verfahren hat zum geringen Teil überhaupt nur die Perspektive der Opfer hier wiedergegeben und in den Teilen, wo das war, war das auf keinen Fall zulasten der Angeklagten.
Und nun konnten Nebenklagevertreter und Vertreterinnen und eben auch die Angehörigen der Opfer teilweise erstmals erst bei den Plädoyers Raum einnehmen und sprechen und ihren Blick auf den NSU-Komplex und den Prozess auch darlegen und von ihren Erfahrungen sprechen und von ihren Recherchen. Wenn wir jetzt auf den Verlauf des Prozesses blicken, was ist das, wo Sie sagen, das ist auch der Nebenklage zu verdanken? Also diesen Einfluss hat eine Nebenklage tatsächlich auch auf den Prozessverlauf nehmen können?
Ich denke, es sind bestimmte Themen, vor allem, die wir setzen konnten, die dann zum Teil auch später selber vom Gericht aufgegriffen wurden, ohne dass wir das dann unbedingt selber weitermachen mussten. Das eine Thema ist die Frage des Netzwerkes, also wer hat den NSU eigentlich unterstützt, nachdem Mundlos, Schäpe und Böhnhardt 98 abgetaucht waren, erst nach Chemnitz und dann nach Zwickau. Waren das Einzelpersonen, die überhaupt nicht wussten, was die drei machen? Oder war das eine organisierte Neonazi-Struktur, die unterstützt hat, den NSU bei der Vorbereitung oder nachher Durchführung von seinen Taten? Und ich denke, wir haben sehr gut zeigen können, es gab in Chemnitz und später auch in Zwickau, vor allem in Chemnitz, es gab feste Blood-and-Honor-Strukturen. Das ist ein Neonazi-Musiknetzwerk, nennt sich das, aber das ist ein ideologisches Netzwerk mit einem bewaffneten Arm, die unterstützt haben. Und es waren nicht Einzelpersonen, deswegen war der NSU auch nicht isoliert, wie die Bundesanwaltschaft immer sagt, sondern war eben Teil von diesem Netzwerk. Und ohne dieses Blood-and-Honor-Netzwerk wäre der NSU so auch gar nicht denkbar, hätten die drei gar nicht so ihre Vorbereitung treffen können und im Abgetauchtsein leben können. Und das ist ein Punkt, den ich denke, den wir ganz gut herausgearbeitet haben. Der andere Punkt ist, was wusste eigentlich der Verfassungsschutz? Da sind wir nicht sehr weit gekommen, muss man sagen. Wir haben aber, denke ich, zeigen können, dass es ein weitaus größeres Wissen gab, als bisher behauptet wird. Die Bundesanwaltschaft wollte aus dem Verfahren das ganze Thema Verfassungsschutz V-Männer komplett heraushalten. In der Anklageschrift unter 600 Zeugen gibt es zwei V-Männer, die dort benannt sind. Es sind dann nachher deutlich mehr gehört worden als Zeugen in München. Es sind ihre V-Mann-Führer gehört worden. Und auch wenn das Gericht weitere Schritte der Aufklärung nicht mitmachen wollte, die wir beantragt haben, denke ich, haben wir aber gezeigt, dass hier Wissen da ist, mit dem die drei hätten festgenommen werden können, wenn es denn gewollt gewesen wäre. Was genau das dann verhindert hat, warum dieses Wissen nicht eingesetzt wurde, das haben wir im Verfahren nicht klären können.
Und wenn wir jetzt vielleicht nochmal auf Ihr persönliches Fazit auch nochmal schauen, Sie sind ja Nebenklagevertreterin für die Familie Kubacik und die zentralen Fragen haben Sie schon angesprochen, die da ungeklärt blieben, also nach dem Netzwerk, dass es um das sogenannte NSU-Trio gegeben haben muss und eben das Netzwerk, das dann auch für den Mord an Mehmet Kubacik verantwortlich ist mit, sowie dass das staatliche Mitvorschulden da noch nicht aufgeklärt ist. Welches Resümee ziehen Sie da als Nebenklagevertreterin des jüngsten Sohnes von Mehmet Kubacik selbst?
Der Sohn ist ein Teil der Familie und es gibt eine gesamte Perspektive, die ganze Familie teilt und die ich insofern natürlich auch vertrete. Und da ist ganz klar, auf der einen Seite war es der Familie wichtig, dass die Schuld der Angeklagten festgestellt wird. Und wir sind nach der Beweisaufnahme der Überzeugung, die Anklage ist insofern richtig, wie sie die Taten dieser fünf Personen beschreibt. Und das wäre ein wichtiger Schritt, dass es einfach Personen gibt, die hier zur Rechenschaft gezogen werden. Das andere ist aber, dass die wichtigen Fragen, die Sie gerade schon angesprochen haben, die des staatlichen Mitverschulden des Netzwerkes und vor allem eben auch die Frage, gab es Unterstützer in Dortmund, also gab es dort Personen, Neonazis, die Informationen über Mehmet Kubacik als einen möglichen potenziellen Mordopfer für den NSU, seinen Kiosk weitergegeben haben an den NSU oder an sozusagen dessen Netzwerkstruktur oder gab es sie nicht, ist er ein Zufallsopfer, so wie die Bundesanwaltschaft sagt. Und diese Frage ist bis heute offen und das Gericht hat auch die Anträge, die wir in diese Richtung gestellt haben, kategorisch abgelehnt und hat gesagt, es ist unerheblich für das Verfahren, wie die Auswahl konkret erfolgte, ob hier Informationen weitergegeben worden sind oder nicht. Und das ist natürlich was, was für die Familie sehr schwer zu ertragen sind. Dortmund hat eine relativ starke Neonazi-Szene. Es gibt regelmäßig Demonstrationen, die auch oft in der Nordstadt, da wo die Familie wohnt, langziehen. Die ziehen am Haus der Familie vorbei. Da gibt es natürlich ein Angstgefühl, wenn man weiß, na gut, vielleicht laufen da gerade Leute mit, die sogar an dem Mord von meinem Ehemann, meinem Vater, beteiligt waren. Und das ist das ganz große Problem aus der Sicht der Familie, dass hier keine Aufklärung erfolgte und auch das Gefühl war, das Gericht will nicht aufklären. Auch die Bundesanwaltschaft hat alles getan, um die Ermittlungen die sie in Dortmund geführt haben, das waren sehr wenige, auch noch geheim zu halten, uns keine Akteneinsicht zu geben. Der Untersuchungsausschuss vom Bundestag, der hat sogar festgestellt in seinem Abschlussbericht jetzt aus Sommer 2017, dass die Bundesanwaltschaft in diese Netzwerkstrukturen nicht effektiv ermittelt hat. Insofern ist es jetzt nicht nur ein subjektiver Eindruck, den wir haben, sondern auch das Ergebnis des Untersuchungsausschusses. Und das lässt natürlich für die Familie ein sehr ungutes Gefühl zurück.
Und wenn wir uns dann nochmal Ihr Plädoyer anschauen, das ja auch in dem Buch kein Schlusswort abgedruckt ist, da halten Sie nämlich nochmal fest, dass der NSU-Prozess eben ja nicht die nötige Aufklärung, wie Sie gerade gesagt haben, erbracht hat. Viele Fragen noch unbeantwortet sind und Sie weisen mehrfach darauf hin, dass die Aufklärung von Verbrechen mit staatlicher Verstrickung eben oft Jahrzehnte braucht und führen da als Beispiel auch die Aufarbeitung des Oktoberfestattentats von 1980 an. Wo sehen Sie denn jetzt nach dem bald eintretenden Ende des NSU-Prozesses neue Orte und Möglichkeiten, die Aufklärung voranzutreiben?
Das ist leider sehr schwierig. Wir haben noch laufende Untersuchungsausschüsse, 4 in 4 Bundesländern, Thüringen, Brandenburg, Sachsen und jetzt seit neuestem auch Mecklenburg-Vorpommern. Das sind bestimmt Orte, wo Aufklärung noch möglich ist. Und der Prozess hat einfach sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen und ich würde es sehr begrüßen, wenn einige von dieser Aufmerksamkeit sich vielleicht doch wieder auf die Untersuchungsausschüsse richtet. Auch dort ist die Arbeit zum Teil sehr zäh, zum Teil von politischen Interessen bestimmt. Es gibt aber auch immer wieder einzelne Obleute, die mit großem Einsatz und Energie wirklich für Aufklärung kämpfen und die haben es natürlich sehr viel leichter, wenn sie hinter sich eine Öffentlichkeit wissen, die sie unterstützt, aber natürlich auch eine Medienöffentlichkeit, Journalisten, die berichten, was passiert. Und das macht das Ganze sehr viel effektiver. Wenn die Untersuchungsausschüsse aber abgeschlossen sind, dann wird es sehr, sehr schwierig, wenn nicht noch durch Zufall neue Erkenntnisse bekannt werden. Wir gehen zum Beispiel davon aus, es gab weitere V-Männer, die bis heute nicht bekannt sind in der unmittelbaren Nähe des NSU. Wenn sowas noch bekannt werden sollte, wären das bestimmt nochmal Möglichkeiten, entweder für Justizebene, für Strafverfahren, wenn entsprechende Ansatzpunkte für Ermittlungen da sind, oder auch nochmal für Untersuchungsausschüsse. Andernfalls wird es sehr schwierig. Auch beim Oktoberfest-Attentat ist unter anderem nur deswegen nochmal Bewegungen da reingekommen, weil es eben den NSU gegeben hat. Und das ist das ganze Thema, wie viele V-Leute waren eigentlich in der Umgebung, in der Öffentlichkeit so stark diskutiert wurde, dass man auch noch mal den Blick wenden musste aufs Oktoberfestattentat und aber auch, weil sich Zeugen gemeldet haben von damals. Und das wäre natürlich auch unsere Hoffnung, dass es doch noch mal vielleicht bei uns nicht Zeugen gibt, aber Personen aus dem Verfassungsschutz, aus der Polizei, die irgendwann sagen, ich habe Wissen, das ist relevant und ich will das nicht länger für mich behalten, ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, ich denke, die Öffentlichkeit muss darüber informiert werden. Das wäre die große Hoffnung, eine Art Whistleblower, der sich traut und seine Informationen, die er hat, teilt. Denn wir sind davon überzeugt, es gibt Personen mit relevantem Wissen noch in den Behörden.
Das sagt die Anwältin Antonia von der Behrens, mit der ich gerade im Gespräch bin über den NSU-Prozess und ihre Sicht von Seiten der Nebenklage oder eine der Nebenklagevertreterin ist sie. Und sie hat das Buch herausgegeben, kein Schlusswort, in dem mehrere Plädoyers der Nebenklage abgedruckt sind, unter anderem eben auch das von Antonia von der Behrens selbst. Und das ist ein Buch, das jetzt nicht nur von Anwälten und Anwältinnen erschienen ist, sondern Elif und Gamze Kubajik sind auch an diesem Buch beteiligt gewesen, haben da mitgearbeitet. Vielleicht abschließend auch nochmal, wie wichtig war Ihnen da auch diese gemeinsame Buchveröffentlichung? Hätten Sie denn das Buch veröffentlicht ohne die Mitarbeit von der Familie Kubajik?
Das war natürlich ganz entscheidend, dass Sie auch daran Interesse hatten, dass Sie das Projekt unterstützt haben und gesagt haben, wir wollen auch, dass unsere Texte veröffentlicht werden und aber auch die Veröffentlichung von unseren Texten unterstützt haben und gesagt haben, ja, das ist aus unserer Sicht das richtige Zeichen. Wir müssen jetzt deutlich machen, mit dem Urteil darf hier die Aufklärung nicht enden. Das Urteil darf eben kein Schlusswort sein unter die Aufklärung, sondern Gesellschaft, Öffentlichkeit, wer auch immer sich da berufen fühlt, bitte seid weiter aktiv, seid weiter wachsam. Sorgt dafür, dass eben das hier nicht stehen bleibt an diesem Punkt.